durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe durch die Bibel und gleichzeitig zur letzten Sendung über das zweite Buch Samuel. Im Mittelpunkt stehen die beiden Schlusskapitel 23 und 24. Zusammen mit den beiden vorausgegangenen Kapiteln bilden sie eine Art Brücke zu den beiden Büchern der Könige, die ja in der Bibel direkt auf die beiden Samuel-Bücher folgen. Was ist das Besondere an diesen insgesamt vier Kapiteln? Warum bezeichne ich sie als Brücke zwischen den Samuel-Büchern und den Königsbüchern? Nun, sie unterbrechen gewissermaßen die fortlaufende Berichterstattung über Davids Königtum. Manche Bibelausleger meinen deshalb, dass sie erst später als Ergänzung zum zweiten Buch Samuel hinzugefügt wurden. Die letzten vier Kapitel im zweiten Samuel-Buch nehmen eine Sonderstellung ein. Sind sie vielleicht eine Ergänzung, die erst später hinzugefügt wurde? Ich denke, dieser Erklärungsversuch ist wohl nicht völlig von der Hand zu weisen. Denn Kapitel 23 beginnt sehr unvermittelt mit der Wiedergabe von dem, was König David kurz vor seinem Tod als Vermächtnis in Worte fasst. Doch gleich darauf begegnet uns David wieder als ein ziemlich quicklebendiger Mann. Wir müssen also davon ausgehen, dass sämtliche Ereignisse, die in den vier Schlusskapiteln des zweiten Samuel-Buches vorkommen, nicht in zeitlicher Reihenfolge angeordnet sind. Hier nun aus Kapitel 23, der erste Vers. Dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. David bezeichnet sich hier selbst als der Sohn Isais. Damit stellt er klar, ich bin ein Sohn ganz einfacher Leute und kein verwöhnter Königssohn. Sein Vater Isai wurde uns im ersten Buch Samuel als ein Landwirt aus Bethlehem vorgestellt. Kein Grund für David, seine Abstammung zu verleugnen. Seine einfache Herkunft ist genauso ein Teil seines Lebens wie sein sagenhafter Aufstieg, den er allein Gott zu verdanken hat. Deshalb ist es David auch nicht peinlich, davon zu reden, dass er, so wörtlich, hoch erhoben sei. Ebenfalls interessant ist, dass er sich als der Gesalbte des Gottes Jakobs bezeichnet. Wir erinnern uns, Jakob war ein ziemlich hinterlistiger Bursche gewesen, der seinem Bruder Esau dessen Erstgeburtsrecht abkaufte. Der Preis dafür? Ein herzhaftes Linsengericht. Und später hat Jakob sogar seinen alten Vater betrogen und hat von ihm den sogenannten Erstgeburtssegen entgegengenommen, der eigentlich für Esau bestimmt war. Trotz dieser Machenschaften hat Gott aus Jakob den Stammvater Israels gemacht und ihm deshalb den Beinamen Israel gegeben. Mit dem Lebensweg Jakobs, der ein hinterlistiger Betrüger war und zum Stammvater Israels aufstieg, mit dem Lebensweg dieses Jakobs vergleicht David also seinen eigenen Lebensweg. Alles, was ihn groß gemacht hat, hat er Gott zu verdanken. Selbst seine künstlerischen Fähigkeiten als Harfenist und Liederdichter schreibt er innerlich Gott zu. Gott hat ihn, wie es in Vers 1 wörtlich heißt, zum Liebling der Lieder Israels gemacht. In Vers 2 fügt David ergänzend hinzu, der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort ist auf meiner Zunge. Auch diese Aussage ist keineswegs prahlerisch gemeint, denn viele Psalmen beispielsweise, die von David verfasst wurden, enthalten Wahrheiten und prophetische Aussagen, die er niemals aus sich heraus hätte äußern können. Vielmehr hat Gott die besonderen Fähigkeiten Davids offenbar in seinen Dienst gestellt. Als Ergebnis sind manche Psalmen entstanden, die über viele Generationen hinweg Menschen getröstet und sie zum Beten gebracht haben. Was im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, über prophetische Worte ganz allgemein gesagt wird, trifft sicher auch auf die Psalmen Davids zu. Es heißt dort, das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Zurück zu unserem Bibeltext, zu den letzten Worten Davids, die im 2. Samuelbuch Kapitel 23 überliefert sind. In den Versen 3 und 4 spricht David: Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken. Diese wunderbare Zusage Gottes, die David hier wiedergibt, richtet sich an, Zitat, wer herrscht in der Furcht Gottes. Tja, welche Regierung hat heute noch den Mut, in der Furcht Gottes zu regieren? Im Grunde müssen wir froh sein, wenn Regierungen wenigstens in der Furcht vor den Wählern ihr Bestes geben und nicht nur bestimmte Interessen vertreten oder gar in die eigene Tasche wirtschaften. Natürlich ist mir bewusst, dass es durchaus rechtschaffene Frauen und Männer in der Politik gibt und dass auch die Bevölkerung dafür verantwortlich ist, wer in einem Staat das Sagen hat. Dennoch bleibt mein Wunsch, dass mehr Entscheidungen in der Politik in der Furcht Gottes getroffen werden. Jeder Einzelne, der in der Politik Verantwortung trägt, sollte den Mut aufbringen, nach dem Willen Gottes zu fragen und dann entsprechend zu entscheiden. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 4, zweite Hälfte. David spricht: Wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht, so ist mein Haus fest bei Gott. Denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Hier durchbricht David wieder einmal seinen menschlichen Wissenshorizont, und es wird deutlich, sein Königtum reicht weit über seine eigene Lebenszeit hinaus und hat vor allem auch eine geistliche Dimension. Der ewige Bund, von dem er hier spricht, ist im Grunde derselbe, den Gott bereits Abraham und seinen Nachkommen zugesagt hat. Ja, sogar schon im Garten Eden wurde dieser ewige Bund indirekt erwähnt. Als nämlich Gott zu der Schlange, die Eva verführt hatte, sagte: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Auffallend ist die Formulierung »ihr Nachkomme«. Obwohl Eva im Grunde zur Stammmutter aller Menschen wird, ist hier in der Einzahl von einem ganz bestimmten Nachkommen die Rede. Gemeint ist offenbar Jesus Christus, der Schlange den Kopf zertreten, sprich den Satan besiegen wird. Im Vergleich zu dieser sehr vagen Andeutung ist Davids Ahnung von dem kommenden Messias schon um einiges konkreter. Dieser Messias wird von ihm abstammen und ein ganz besonderes Königreich aufrichten. Vor allem aber ist sich David bewusst, dass das Gelingen dessen, was dieser Messias vorhat, nicht von Davids Macht und Stärke abhängt. Das entnehme ich seiner Bemerkung: Mein Haus ist fest bei Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. Diese feste Zuversicht, die nicht von dem Wohlverhalten eines Menschen abhängt, kann auch ihr und mein Leben bestimmen. Schließlich heißt es im Johannesevangelium: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zurück zu David und seinen letzten Worten. Um das von ihm bereits Gesagte zu bekräftigen, dreht er nun sozusagen den Spieß um und schildert in teils drastischen Bildern, was mit denen geschehen wird, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Hier die Verse 6 und 7. Aber die nichtswürdigen Leute sind allesamt wie verwehte Disteln, die man nicht mit der Hand fassen kann, sondern wer sie angreifen will, muss Eisen und Spieß in der Hand haben. Sie werden mit Feuer verbrannt an ihrer Stätte. In dem nun folgenden Abschnitt werden verschiedene Leute genannt, die teilweise über viele Jahre hinweg treu an Davids Seite standen. Rein menschlich gesehen hat er ihnen viel zu verdanken, weil sie sich auf Gedeih und Verderb für ihn eingesetzt haben. Gleich zu Anfang werden wir an jene Zeit erinnert, in der sich David vor dem damals noch regierenden König Saul verstecken musste. Damals scharten sich nach und nach immer mehr Männer um David, die in einer ähnlichen seelischen Verfassung waren wie er selbst, die sich haltlos, heimatlos und entrechtet fühlten. Im 1. Samuelbuch, Kapitel 22, heißt es über sie: Es sammelten sich bei David allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Die Art und Weise, wie das hier formuliert ist, erinnert mich daran, wie sich Jesus um Menschen gekümmert hat, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Seine Einladung, die im Matthäusevangelium überliefert wurde, hat auch heute noch Gültigkeit. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Doch nun zu den Helden Davids, die ihm in manch schwerer Stunde zur Seite standen und die in unserem Bibeltext ab Vers 8 lobend erwähnt werden. Dies sind die Namen der Helden Davids: Jishbaal, der Hachmoniter, der erste unter den dreien, der schwang seinen Spieß über 800, die auf einmal erschlagen waren. Nach ihm war unter den drei Helden Eleasar, der Sohn Dodos des Ahoachiter. Er war mit David in Pasdamim, als die Philister dort versammelt waren zum Kampf und die Männer Israels sich zurückzogen, er aber hielt stand und schlug die Philister, bis seine Hand müde war und am Schwert erstarrte. Und der Herr gab großes Heil an jenem Tage, so daß das Volk sich wieder umwandte hinter ihm her, um zu plündern. Nach ihm war Schammah, der Sohn Agis aus Hara. Als die Philister sich sammelten in Lehi, es war dort ein Stück Acker mit Linsen, und das Volk vor den Philistern floh, da trat er mitten auf das Stück und entriss es den Philistern und schlug sie, und Gott gab großes Heil. An dieser Stelle eine kurze Erläuterung zu dem Acker mit Linsen, der hier erwähnt wird. Linsen sind nicht unbedingt eine Delikatesse, aber sie machen satt. Und das ist der Grund dafür, warum sie von den Israeliten angebaut wurden. Die Philister wiederum warteten, bis die Ernte reif war, und schlugen dann zu. In dem geschilderten Fall hatten sie jedoch nicht mit dem Mut eines Mannes mit Namen Schammah gerechnet. Er stellte sich den Philistern entgegen und rettete so die Linsenernte. Weiter ab Vers 13. Und drei von den 30 Helden kamen zu Beginn der Ernte hinab zu David, zu der Höhle Adullam, und das Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. David aber war damals in der Bergfeste, und die Wache der Philister lag in Bethlehem. Und David gelüstete es, und er sprach: Wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Diese Episode erinnert mich an ein eigenes Erlebnis. Vor Jahren war ich mal wieder in jener Stadt zu Besuch, in der ich einen Teil meiner Kindheit verbracht habe. Und selbstverständlich besuchte ich auch das Grundstück, auf dem mein Vater damals ein Haus gebaut und eine eigene Quelle nutzbar gemacht hat. Natürlich konnte ich es mir nicht verkneifen, mit der hohlen Hand ein bisschen Wasser zu schöpfen und es zu trinken. Und, was soll ich sagen, es schmeckte so köstlich wie kein anderes Wasser auf der Welt. Einfach deshalb, weil es mich an meine Kindheit erinnerte. Ganz ähnliche Gelüste muss David verspürt haben, als er sich in einer Bergfeste verschanzt hatte und an das köstliche Nass in seiner Heimatstadt Bethlehem dachte. Wahrscheinlich machte er nur eine beiläufige Bemerkung darüber. Aber, Vers 16, da brachen die drei Helden in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen's und brachten's zu David. Diese drei Männer müssen David wirklich sehr ergeben gewesen sein, um ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Und manchmal frage ich mich, ob ich denn bildlich gesprochen bereit bin, notfalls die feindlichen Linien zu durchbrechen, um anderen Menschen etwas vom Wasser des Lebens anbieten zu können. Sie wissen vermutlich, dass Jesus einmal gesagt hat: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er ist für mich das Wasser des Lebens, von dem ich nur allzu gern auch anderen Menschen etwas abgeben möchte. David übrigens hat sich dann geweigert, das Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem zu trinken. Dass seine Freunde dafür ihr Leben riskiert hatten, das war ihm nicht recht. Und deshalb opferte er das kostbare Wasser, statt damit seinen eigenen Durst zu stillen. Ich lese weiter ab Vers 16, zweite Hälfte. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn und sprach: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tue. ist nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind? Und er wollte es nicht trinken. Das taten die drei Helden. An dieser Stelle möchte ich es gerne Ihnen überlassen, ob Sie sich später noch mit einigen weiteren Helden und ihren Heldentaten beschäftigen möchten. In den Versen 18 bis 39 werden noch eine ganze Anzahl von ihnen genannt. Mir ist es nun wichtig, dass wir uns noch genügend Zeit für Kapitel 24 nehmen. Denn was dort am Anfang geschildert wird, ist nicht ganz einfach zu verstehen. Der allererste Halbsatz, in dem es heißt, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel, dieser Halbsatz scheint auf ein anderes Ereignis Bezug zu nehmen, das in Kapitel 21 geschildert wurde. Da wurde beschrieben, wie eine Schuld gegen die Gibeoniter gesühnt werden musste. Also geht es wohl auch am Anfang von Kapitel 24 um eine Schuld, die Gottes Zorn hervorruft. Es wird berichtet, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel, und er reizte David gegen das Volk und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und der König sprach zu Joab und zu den Hauptleuten, die bei ihm waren, geht umher in allen Stämmen Israels, von Dan bis Beersheba, und zählt das Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viel ihrer sind. Ich vermute, dass diese Zählung unter den wehrfähigen Männern Israels auf Gottes Geheiß hin durchgeführt wird, um David zu beruhigen und ihm Mut zu machen. Das heißt, Gott billigt ihm zu, wenn es dir schwerfällt, mir zu vertrauen, dass ich euch Kraft und Stärke gebe, dann zählt doch einfach nach. Dass David tatsächlich zweifelt, ist fraglos negativ zu bewerten. Positiv dagegen finde ich, dass Gott niemals irgendwelche nebulösen Zusagen macht, die er dann nicht einhält. David also bekommt in diesem besonderen Fall Gelegenheit, alles selbst zu überprüfen. Aber er bringt damit zum Ausdruck, dass er Gott misstraut. Und dieses Misstrauen ist nichts anderes als Sünde. Und so fragt Joab, der die Zählung mit anderen Verantwortlichen durchführen soll, auch ein wenig verwundert zurück, was denn die ganze Sache soll. Weiter ab Vers 3. Joab sprach zu dem König, der Herr, dein Gott, tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal so viele hinzu, dass mein Herr, der König, seiner Augen Lust daran habe. Aber warum verlangt es meinen Herrn, den König, solches zu tun? Aber des Königs Wort stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres. So zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus von dem König, um das Volk Israel zu zählen. Diese Zählung nimmt natürlich einige Zeit in Anspruch, weil diejenigen, die damit beauftragt sind, in die verschiedenen Regionen Israels reisen müssen. Nach über 9 Monaten steht das Ergebnis fest. Ab Vers 9 wird berichtet, und Joab gab dem König die Summe des Volks an, das gezählt war. Und es waren in Israel 800.000 streitbare Männer, die das Schwert trugen, und in Juda 500.000 Mann. Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. Und als David am Morgen aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten David Seher. Geh hin und rede mit David. So spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm, willst du, dass 3 Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt, oder dass du 3 Monate vor deinen Widersachern fliehen musst und sie dich verfolgen, oder dass 3 Tage Pest in deinem Lande ist? So bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Dieser Abschnitt macht deutlich, zwar hat Gott es zugelassen, dass David die militärische Schlagkraft durch die Zählung der wehrfähigen Männer überprüft, aber für sein Misstrauen soll er bestraft werden. Eigenartigerweise bleibt es ihm überlassen, sich eine von 3 möglichen Strafen auszusuchen. Seine Reaktion auf dieses großzügige Angebot ist bemerkenswert. Zeigt sie doch, dass David zwar immer wieder seine Zweifel hat und auch die eine oder andere Sünde begeht. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Grundsätzlich aber vertraut er auf Gott und hat ihn von Herzen lieb. Beides finde ich auch in meinem eigenen Leben wieder. Deshalb kann ich nur allzu gut nachvollziehen, was in Vers 14 berichtet wird. David sprach zu Gad, dem Seher: Es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Den letzten Teil dieses Verses kann ich ebenfalls aus eigener Erfahrung nur bekräftigen. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Zwar bestand niemals ernsthaft die Gefahr, dass andere Leute über mich herfallen, um mich zu töten, aber im übertragenen Sinne sind sie schon über mich hergefallen. Als Pastor und Radioprediger war ich schon öfter Anfeindungen ausgesetzt, weil es anderen nicht passte, wie ich öffentlich das Evangelium von Jesus Christus verkündige. In der Menschenhand kann man aber auch in einem anderen Sinne fallen, nämlich indem man ihnen aus der Hand frisst, sprich indem man versucht, es ihnen recht zu machen und die Verkündigung des Evangeliums ihren Wünschen anzupassen. Auch so gesehen habe ich stets versucht, nicht in der Menschenhand zu fallen. Ab Vers 15 wird in unserem Bibeltext berichtet, dass Gott im Volk Israel 3 Tage lang die Pest wüten lässt, mit verheerenden Folgen. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit, so dass von dem Volk starben von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel, und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk: Es ist genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Als aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan, was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Und Gad kam zu David an jenem Tage und sprach zu ihm: Geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Soweit die Verse 15 bis 18. An dieser Stelle der Hinweis, dass es sich bei der Tenne nicht um einen Dreschboden in einer Scheune handelt, sondern um einen Dreschplatz. Ein solcher Dreschplatz wurde in der Regel auf einer Anhöhe angelegt, damit der Wind nach dem Dreschen, wie man so schön sagt, die Spreu vom Weizen trennen konnte. Weiter ab Vers 19. Da ging David hinauf, wie Gad nach des Herrn Gebot gesagt hatte. Und als Arauna aufschaute, sah er den König mit seinen Großen zu ihm herüberkommen und fiel nieder vor dem König auf sein Angesicht zur Erde und sprach: Warum kommt mein Herr der König zu seinem Knecht? David sprach: Um von dir die Tenne zu kaufen und dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk weiche. Aber Arauna sprach zu David: Mein Herr der König nehme und opfere, wie es ihm gefällt. Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfer und auch die Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz, das alles gibt Arauna dem König. Und Arauna sprach zum König: Der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Aber der König sprach zu Arauna: Nicht doch, sondern ich will dir's abkaufen für seinen Preis. Denn ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Lot Silber. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig, und die Plage wich von dem Volk Israel. Soweit die Verse 19 bis 25. Beide Männer, sowohl Arauna als auch David, zeigen sich hier sehr großzügig. Arauna ist ja nicht einmal ein Israelit, sondern ein Jebusit. Vielleicht erinnern Sie sich, dass die Stadt Jerusalem, bevor sie von David erobert wurde, eine Stadt der Jebusiter war. Aber auch David lässt sich den Erwerb der Tenne etwas kosten, um dort für Gott einen Altar errichten zu können. Umgerechnet etwa 600 Gramm Silber. In diesem Zusammenhang stelle ich mir selbst manchmal die Frage, wie viel ich persönlich bereit bin, für Gottes Sache zu geben. Die Tenne Araunas, dieser schnöde Dreschplatz, wird übrigens später noch in die Geschichte eingehen. Denn dort, wo Gott selbst seinem Strafgericht Einhalt geboten hat, wo David Vergebung erfahren und Opfer dargebracht hat, wird sein Sohn Salomo einen Tempel zur Ehre Gottes errichten. Mit dieser Sendung sind wir am Ende des 2. Samuel-Buches angelangt. Die Geschichte von David und seinem Sohn Salomo wird jedoch im 1. Buch der Könige fortgesetzt. Und genau dort geht es weiter in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.